Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Im Land der Freiheit und der unbegrenzten Möglichkeiten trennt bis heute oft die Hautfarbe ein gutes von einem weniger guten Leben. Der fatale Glaube, dass ein Weißer der bessere Mensch sei und der Schwarze ihm gefälligst zu dienen habe, fand seinen brutalsten Ausdruck in der Sklaverei. Auf Märkten wie hier in New Orleans im Jahre 1861 war die Ware schwarzer Mensch ein billiger Artikel. Wenn ab heute in Washington ein Museum die afroamerikanische Geschichte erzählt und danach fragt, was die Nation daraus gelernt hat, ist das nicht nur eine Ausstellung über damals. Denn in Charlotte fragt die schwarze Gemeinde einmal mehr, nachdem einer der ihren am Dienstag durch die Polizei erschossen wurde, was sie eigentlich in dieser Gesellschaft wert ist. Ina Ruck.
Auch heute sind sie wieder auf der Straße in Charlotte. Am Dienstag war hier Keith Lamont Scott von Polizisten erschossen worden. Er habe Marihuana bei sich gehabt, sagt die Polizei, und er sei bewaffnet gewesen. Gestern hatte Scotts Witwe ein Handyvideo veröffentlicht. Schießt nicht, hört man sie rufen, er hat keine Waffe. Er leidet an einem Schädel-Hirntrauma, hat gerade erst seine Tabletten genommen, nicht schießen. Dann sind vier Schüsse zu hören. Keith Scott ist sofort tot. Amerikas Polizisten schießen schneller, wenn sie einen Schwarzen vor sich haben. Das gehört zum Alltag und zur Geschichte der Afroamerikaner. Dieser oft so leidvollen Geschichte ist seit heute ein Museum mitten in Washington gewidmet. Zur großen Eröffnung sprachen gleich zwei Präsidenten. Unter George W. Bush wurde das Museum geplant. Und damals ahnte noch niemand, dass der nächste Präsident selbst ein Schwarzer sein würde. Barack Obama hielt heute eine sehr nachdenkliche Rede. Ein Museum allein kann nicht die Waffengewalt stoppen oder dafür sorgen, dass vor dem Gesetz wirklich alle gleich sind. Es wird nicht die Diskriminierung von Schwarzen bei Einstellungsgesprächen wegwischen oder wenn sie versuchen, eine Wohnung zu mieten. Das müssen wir selbst schaffen. Die Geschichte der Schwarzen gehört zu den düstersten Kapiteln der amerikanischen Geschichte. Sklaverei, Rassentrennung, dass selbst die Gründerväter der USA Sklavenhalter waren, ist eine der schmerzhaften Wahrheiten, die das Museum thematisiert. Auch der Bürgerrechtsbewegung der 60er, den schwarzen Sportlern, den Künstlern sind große Ausstellungen gewidmet. Mit den Zeugen schwarzer Erfolgsgeschichten, der Trompete von Louis Armstrong etwa oder dem Cadillac von Chuck Berry. Unser Großvater hat noch auf der Plantage Baumwolle gepflückt. Das Museum zählt endlich auch uns zu denen, die etwas beigetragen haben, um das Land groß zu machen. Zehntausende sind heute zur Eröffnung gekommen. So groß ist der Andrang, dass die Warteliste für Besucher über Monate ausgebucht ist. Auf Washingtons Museumsmeile sticht das neue Haus durch Farbe und Form deutlich hervor. Er habe zeigen wollen, dass Geschichte nicht nur glatt und weiß sei, sagt der Architekt.
Nach Europa, mit diesem Grenzzaun und aller Macht, wehrt Ungarn die unerwünschten Flüchtlinge ab. Nun soll die Balkanroute ein halbes Jahr nach Schließen der Grenzen noch undurchlässiger werden. Eine Willkommenskultur, wie sie Deutschland einst betrieb, ist damit endgültig vorbei. Das ist das Signal, das heute vom Treffen der 11 EU-Regierungschefs in Wien ausgeht. Flüchtlingsgipfel gemeistert, Flüchtlingsproblem aber noch lange nicht gelöst. Denn die Staaten, die die Mauern am schnellsten hochziehen, wollen sich immer noch nicht an einer ja längst beschlossenen gerechten Verteilung der Flüchtlinge in der EU beteiligen. Darko Jakovlevic berichtet aus Wien.
Immer noch stranden täglich Frauen, Kinder und Männer an der serbisch-ungarischen Grenze, in der Hoffnung durchgelassen zu werden nach Ungarn. Die meisten wollen dann weiter nach Westeuropa, doch viele müssen ausharren auf der serbischen Seite schon seit Monaten. Mehrere tausend sind es entlang der eigentlich geschlossenen Balkanroute. Und mit dem heutigen Gipfel in Wien ist jetzt noch fraglicher, ob die Hängengebliebenen auf dem Balkan jemals Westeuropa erreichen werden, legal wohl kaum, denn die Gipfelgäste, Vertreter aus Südosteuropa und der EU, wollen nicht noch mehr Flüchtlinge, sondern weniger. Daher lautet die Botschaft heute.
Dass es notwendig ist, die Drittstaatenabkommen, insbesondere mit Afrika, aber auch mit Pakistan, mit Afghanistan, woran Deutschland ja auch arbeitet, möglichst schnell fertigzustellen, damit klar wird, wer nicht aus humanitärer Sicht in Europa bleiben kann, der wird auch wieder in sein Heimatland zurückgeführt.
Diese Worte Merkels dürften auch Ungarns Ministerpräsident Orbán gefallen. Denn der Tag zeigte auch, der Mann, der als erster in der Flüchtlingskrise Zäune aufstellte, trifft auf immer weniger Ablehnung. Denn die Grenzabsicherung ist jetzt europaweit oberstes Ziel. Allein dafür Anerkennung abholen hier in Wien ist Orbán zu wenig. Stattdessen wirbt er für eine neue, radikale Politik, jetzt mit Libyen. Europa muss sich anstrengen, Libyen zu stabilisieren, denn dann könnten wir eine gigantische Flüchtlingsstadt an Libyens Küste errichten, wo all die Migranten zurückgebracht werden, die illegal in Europa sind. Unterstützung dafür gab es keine, auch keine Fortschritte für ein funktionierendes Asylsystem in Europa, dafür aber Einigkeit über die weitere Stärkung von Frontex an den EU-Außengrenzen. Für Menschenrechtler ein fataler Fehler.
Man gibt sich weiterhin einem Abschottungsaktionismus hin, der nichts bringt außer weiterem menschlichen Leid und eine wunderbare, großartige Unterstützung für das schmutzigste aller Geschäfte, das Schleppergewerbe.
In Wien wurde heute ein neues Kapitel geöffnet, und zwar eine koordinierte Abschottungspolitik. Nicht mehr einzelstaatlich, sondern ab jetzt gemeinsam als Europäer.
Deutlich mehr Gewalttaten gegen Ausländer als noch im vergangenen Jahr hat das Bundesinnenministerium registriert. Die Nachricht mit Judith Rakers.
Seit Anfang des Jahres wurden mehr als 507 Fälle fremdenfeindlicher Gewalt gezählt. Das geht aus einer Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der Grünen Bundestagsfraktion hervor. Arbeitgeberpräsident Kramer warnte unterdessen davor, dass Ausländerfeindlichkeit der deutschen Wirtschaft schaden könne. Der Passauer Neuen Presse sagte er, das Image deutscher Produkte könne leiden und die Investitionsbereitschaft zurückgehen. Die syrische Regierung hat die Luftschläge gegen Rebellen in Aleppo fortgesetzt. Bei den Angriffen wurden in den vergangenen Tagen mehr als 180 Menschen getötet. Im Umland der Stadt soll die Armee auch mit Bodentruppen vorgehen. Vor den Vereinten Nationen feierte der syrische Außenminister Geländegewinne als Sieg gegen Terroristen. In Johannesburg ist die Weltartenschutzkonferenz eröffnet worden. Vertreter aus mehr als 180 Staaten beraten über bedrohte Tier- und Pflanzenarten, die durch ein internationales Abkommen geschützt werden. Ein Schwerpunkt ist der Handel mit Horn von Nashörnern. Die Tiere sollen besser vor Wilderern geschützt werden. Der Holocaust-Überlebende Max Mannheimer ist im Alter von 96 Jahren in München gestorben. Mannheimer hatte sich jahrzehntelang gegen das Vergessen und für Versöhnung eingesetzt.
Wer Max Mannheimer kennenlernte, erlebte ihn so, als Zeitzeuge. Bis zuletzt besuchte er Schulen und berichtete von seinen Erlebnissen als Verfolgter der Nationalsozialisten. Dabei kam Max Mannheimer nie als Ankläger.
Ihr seid nicht verantwortlich für das, was geschah, aber was in Zukunft geschieht, dafür schon. Das ist ja so meine Botschaft.
Er hätte allen Grund gehabt, anzuklagen. Im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau verlor Max Mannheimer fast seine ganze Familie. Seine Eltern, drei seiner Geschwister und seine erste Ehefrau wurden dort ermordet. Eigentlich wollte Max Mannheimer nach seiner Befreiung nie wieder nach Deutschland zurückkehren. Doch er kam zurück, gründete hier eine Familie. Um seinen Schmerz zu verarbeiten, fing er an zu malen. Seine Bilder signierte er mit Ben Jakob, Sohn Jakobs, der Vorname seines ermordeten Vaters. Wenn er in die Gedenkstätten der Lager zurückkehrte, in denen er gefangen war, so tat er dies, um seine Zuhörer zur Wachsamkeit zu mahnen. So sehr ihn die Besuche hier auch schmerzten.
Die Erinnerung ist immer da. Immer da.
Jetzt ist Max Mannheimer im Alter von 96 Jahren gestorben.
In den Augen Sigmar Gabriels kann dieser Mann hier Wunder vollbringen. Während bei den deutschen Sozialdemokraten immer mehr Genossen ihr Parteibuch abgeben, hat es Labour-Chef James Corbyn vermocht, Hunderttausende neue Mitglieder zu gewinnen. Dieser 67-jährige, etwas zauselige Herr schafft es, so viele, vor allem junge Menschen zu begeistern, wie wohl kaum ein anderer Parteichef Europas. Heute wurde er mit großer Mehrheit im Amt bestätigt. Doch mit derselben Überzeugung bekämpft ihn die eigene Fraktion. Denn mit Corbyns linken Positionen gegen NATO, gegen Atomwaffen, für mehr Verstaatlichung, fürchtet sie, ewig in der Opposition versauern zu müssen. Was nützt also ein Mann, der alle Herzen, aber vielleicht keine Wahlen gewinnen kann? Juli Kurz.
Liverpool, die Arbeiterstadt im Norden. Kaum vorstellbar, dass der Parteitag rein zufällig hier stattfindet. Wer hier wohnt, ist sehr wahrscheinlich Fußballfan und Labour-Unterstützer. Viele leiden in der dahinsiechenden Industriestadt unter den Sozialkürzungen der Konservativen. Doch anstatt die Politik der Tories zu attackieren, tobt in der Labour-Partei seit Monaten ein Führungskampf. Heute entscheidet diesen Jeremy Corbyn erneut für sich. Er ist der alte und neue Vorsitzende. Der Sieger reicht seinen Gegnern die Hand. Wir haben mehr gemeinsam, als uns trennt. Was mich betrifft, lasst uns das Ganze begraben. Und lasst uns mit dem Job, den wir zu tun haben, weitermachen. Die Abstimmung macht die Kluft in der Partei deutlich. Zwischen der Parteibasis und der Fraktion. Seit Jeremy Corbyn Parteivorsitzender ist, bekommt Labour massenhaft Zulauf, gerade auch von jungen Leuten. Sie teilen und leben die sozialistischen Ideen des Vorsitzenden, ein wahrer Corbyn-Kult. Er gehört nicht zu dieser reichen Elite, er gibt nicht viel Geld aus und ist einfach normal. Das ist sehr erfrischend in der Politik. Ein Anti-Held gegen das Establishment, wählbarer für die Masse, ist er deshalb noch lange nicht. Viele Labour-Abgeordnete fürchten schon das Ende der Volkspartei, zu links, zu radikal. Auch für den Verbleib in der EU hatte sich Corbyn nur halbherzig eingesetzt. Nach dem Brexit-Votum begann die Revolte. Ein Abgeordneter nach dem anderen verließ das Schattenkabinett. Es liegt ein sehr langer Weg vor uns. Jeremy muss jetzt zeigen, dass er ein politisches Programm entwickeln kann, das wieder die Wähler anspricht und dass wir wieder eine Partei sind, die für das ganze Land da ist. Jeremy Corbyn hat die Wahl bei der Basis gewonnen. Er muss jetzt die Abgeordneten befrieden, um die zerstrittene Arbeiterpartei wieder zu einer schlagkräftigen Opposition zu verwandeln in diesen unsicheren Brexit-Zeiten.
Und wir kommen zum Sport und damit zur Fußball-Bundesliga. Da geht die englische Woche zu Ende und es könnte die Woche der Wahrheit sein für den Trainer des Hamburger SV, Ocker Gundel, oder?
Ganz genau so ist es. Aber noch bleibt es beim Konjunktiv. Könnte sein. Fakt ist, noch ist Bruno Labbadia HSV-Trainer. Zwar setzt es heute eine weitere Niederlage, allerdings denkbar knapp. Und das gegen einen übermächtigen Gegner, den FC Bayern München. Der Siegtreffer fiel erst kurz vor Schluss und der HSV war stark. Aber ob dieser positive Trend reicht, damit der Trainer bleiben darf? Die Gesetze des Profifußballs werden meistens anders ausgelegt. Da heißt es nicht immer im Zweifel für den Angeklagten.
Schluss aus, vorbei. Es sieht kurz nach Abpfiff irgendwie danach aus, dass die Zeit von Bruno Labbadia in Hamburg abgelaufen ist. Der Trainer bedankt sich besonders herzlich bei seinem Team, während der Clubchef Dietmar Beiersdorfer sich von oben aus seine Gedanken macht.
Gibt es ein Gespräch mit Didi Beiersdorfer jetzt?
Das ist jetzt auch für mich jetzt gerade kein Thema, sondern vielmehr, wie kann ich die Mannschaft eigentlich wieder was mitgeben.
Gegen die Bayern hätte sein Team beinahe etwas mitgenommen. Erst in der 88. Minute erzielte Joshua Kimmich das entscheidende 1:0 für den deutschen Rekordmeister. Ein bitterer Schluss für Labbadia, denn der HSV zeigt gegen die Münchner sein bestes Spiel in dieser Saison.
Es ist ganz schön, wenn man ganz gut spielt gegen Bayern, aber dennoch haben wir 5 Spiele in der Bundesliga gespielt und 4 davon verloren.
Die Lage von Bruno Labbadia hat sich also nicht verbessert. Hier in Hamburg stellt sich damit nur noch eine Frage.
Sitzt Bruno Labbadia in der nächsten Woche noch auf der Trainerbank?
Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, weil wir natürlich erst intern das besprechen.
Das Trainerschicksal von Bruno Labbadia liegt also nicht mehr in seinen eigenen Händen.
Ja, und das ist ja jetzt nicht unbedingt etwas Neues im Leben eines Bundesliga-Trainers. Zwei halbwegs zufriedene Trainer gab es beim Spiel Frankfurt gegen Hertha. Die Punkte wurden geteilt und die Zuschauer kamen bei 6 Toren absolut auf ihre Kosten. Zumindest ein bisschen als gefühlter Sieger gegen die Frankfurter vom Rasen. 2-mal geriet die Eintracht in Rückstand, 2-mal kamen sie zurück und freute sich heute ganz besonders über ihren Neuzugang aus der 2. englischen Liga.
Michael Hector und der gewaltige Jubel nach dem 3:3 Ausgleichstreffer in letzter Sekunde. Es ist eines der besten Gefühle, die ich als Spieler je erlebt habe. Und auch die Fans sind einfach unglaublich. Ein unglaubliches Fußballspiel, in dem die Hertha nach diesem Foul von Seferovic an Stocker einen Elfmeter bekommt, den Ibisevic nach 19 Minuten zur Berliner Führung verwandelt. In der 39. Minute diese Flanke, dass Frankfurt das Blum fantastisch mitgenommen und gekonnt abgeschlossen von Fabian zum 1:1 Ausgleich. Kurz vor dem Pausenpfiff Ecke Frankfurt, der Ball landet bei Meier, 2:1 das Spiel gedreht. Eintracht-Trainer Niko Kovac, früher selbst jahrelang Spieler bei der Hertha, macht sich zur Halbzeit Hoffnungen auf den 4. Saisonsieg im 5. Spiel. Nach dem Wechsel aber die Berliner wieder offensiver. Ibisevic, sein 2. Treffer des Tages zum 2:2. Und die Hertha will jetzt mehr. Die 65. Minute, Eswein, ein ganz feines Tor. Und plötzlich Berlin wieder mit 3:2 vorne. Das ganz große Spektakel dann in der 2. Minute der Nachspielzeit, als Hector tatsächlich noch den Ausgleich kurz vor dem Schlusspfiff köpft.
Nachher kannst du sagen, leider unentschieden, aber Fußball musst du akzeptieren einfach.
Das war ein schönes Spiel vielleicht für die Zuschauer, weil es 6 Tore gab, aber für uns Trainer war es mit Sicherheit nicht ganz angenehm.
3:3, das gerechte Ergebnis eines mitreißenden Fußballspiels, mit dem am Ende beide Seiten leben können.
Und wir schauen auf die weiteren Ergebnisse. Gladbach-Ingolstadt 2:0, Mainz unterliegt Leverkusen 2:3, Augsburg-Darmstadt 1:0, Bremen schlägt Wolfsburg quasi in der Nachspielzeit mit 2:1. Gestern bereits siegte Dortmund gegen Freiburg 3:1. Morgen spielt dann noch Hoffenheim gegen Schalke und Köln hat Leipzig zu Gast. In der Tabelle die Bayern auf Platz 1, gefolgt von Dortmund und Köln, Gladbach auf Platz 4 vor Frankfurt und Berlin. Die 2. Tabellenhälfte wird angeführt von Augsburg vor Freiburg und Wolfsburg. Bremen springt auf Rang 15 und in der Abstiegszone im Moment Ingolstadt vor Hamburg und Schalke. Ja, und damit sind wir beim Tennis. Der deutsche Profi Alexander Zverev hat das Finale des ATP-Turniers in St. Petersburg erreicht. Der 19 Jahre alte Hamburger bezwang im Halbfinale den ehemaligen Wimbledon-Finalisten Thomas Berdych aus Tschechien in 2 Sätzen. Im Endspiel morgen trifft Zverev auf den Schweizer Stanislav Wawrinka.
Eduardo Mortara hat das 4. Rennen der DTM-Saison gewonnen und hält den Kampf um die Meisterschaft weiter offen. Auf dem Hungaroring feierte Mortara einen souveränen Start-Zielsieg. Alle 8 Audis standen in Budapest nach dem Qualifying vorne. Einzig der Meisterschaftsführende Marco Wittmann schaffte es in der ersten Kurve, in diese Phalanx einzudringen. Er wurde am Ende 7. und holte 6 Punkte für die Gesamtwertung. Vorne aber fuhr Eduardo Mortara ein fehlerfreies Rennen. Durch den Sieg kommt der Italiener in der Gesamtwertung bis auf 14 Punkte an Marco Wittmann heran. Bei noch 75 zu vergebenen Punkten in den letzten 3 Rennen bleibt es in der DTM weiter spannend.
Ja, auch jenseits des Sports wird es jeden Samstag spannend, und zwar ganz genau hier an dieser Stelle. Die Lottozahlen. Sie lauten 4, 15, 18, 21, 32, 45. Die Superzahl ist die 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr, und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
So, und wir hoffen nun auf Carsten Schwanke und viel Sonne am Sonntag.
Genau das werde ich liefern, Karin. Nichts leichter als das. Das Wetter hält einmal Wort und der Sonntag kommt mit sehr, sehr viel Sonnenschein daher. Ich habe mal zusammengerechnet, was möglich ist vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Es war eine leichte Rechnung. 12 Stunden können wir morgen deutschlandweit erwarten, mit nur wenigen Ausnahmen, die ich gleich nenne. Aber wenn wir einmal dieses Schild hier wegnehmen, dann sieht man die 2. gute Nachricht. Es wird auch warm. Diese rote Farbe hier bedeutet, dass wir vor allem in der Westhälfte unseres Landes morgen noch einmal sommerliche Temperaturen von mehr als 25 Grad genießen dürfen. Schauen wir auf die Nacht, die ist meistens sternenklar. Ab und zu gibt es noch ein paar dünne Schleierwolken, aber im Süden, und zwar so südlich der Schwäbischen und Fränkischen Alb, Richtung Alpenrand, kann sich teilweise dichter Nebel ausbreiten. Die Temperaturen, die Tiefstemperaturen liegen im Nordwesten bei zweistelligen Werten, sonst meistens bei einstelligen Werten. In den Mulden und Tallagen der Mittelgebirge kann es örtlich leichten Frost geben. Morgen Vormittag starten wir dann fast überall mit Sonnenschein, Ausnahme eben die Nebelgebiete im Süden. Hier wird sich der Nebel im Verlauf des Vormittags auflösen und dann wird es am Nachmittag auch dort sehr sonnig weitergehen. Im Verlauf des späteren Nachmittags kommen dann allerdings hier im Westen erst dichtere Wolken an und die werden dann pünktlich zu Wochenbeginn auch das etwas bessere Wetter oder besser gesagt dieses Sommerwetter beenden. Kurz noch zu den Temperaturen. Ich sagte es ja schon, sommerliche Werte in der Westhälfte 25 bis 27 Grad werden hier erreicht. In der Osthälfte sind es 21 bis 24 Grad. Der Wind weht meistens aus südlichen Richtungen, dies meistens schwach. Zu den weiteren Aussichten. Am Montag kommt dann ein Wolkenband mit etwas Regen, das sind nur leichte Regenschauer, bis zur Mitte Deutschlands voran, aus Westen. Die Temperaturen dadurch hier nur noch 19 bis 21 Grad, im Osten bis zu 23 Grad. Am Mittwoch insgesamt leicht wechselhaft, ein Sonne-Wolken-Mix und nur ab und zu fällt etwas Regen. Meistens bleibt es trocken. Das Ganze bei 19 bis 22 Grad.
Vielen Dank, Carsten. Und nach dem Wetter zum Sonntag folgt nun das Wort zum Sonntag. Über das Neueste dieses Tages informiert Sie die nächste Tagesschau um 1:10 Uhr. Und wir sind selbstverständlich morgen wieder für Sie da. Bis dahin.